Okay, herzlich willkommen zu der ersten Sitzung des Kultur- und Literaturwissenschaftlichen Kolloquiums, das in diesem Semester unter der Überschrift Transnationale Literaturen und Literaturtransfer im 20. und 21. Jahrhundert steht. Also wir freuen uns sehr, unsere Diskussionsreihe mit einem der wichtigsten Vertreter zum Thema Transnationalität eröffnen zu dürfen, der diesen Begriff mitgeprägt hat und ihn auch gleichzeitig lebt, würde ich sagen. Also wir danken Ihnen, Herr Professor Ette, ganz herzlich dafür, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Also Transnationalität, haben wir gesagt, zeigt sich bei Herrn Professor Ette nicht nur in seiner Forschung, die sich über mehrere Philologien und Sprachräume erstreckt, sondern auch in der Spannbreite seiner wissenschaftlichen Arbeit und seines akademischen Wirkens, die von der Karibik bis nach Asien reichen. Professor Dr. Ottmar Ette ist Lehrstuhlinhaber für romanische Literaturwissenschaft an der Universität Potsdam. Er promovierte an der Universität Freiburg im Breisgau mit einer Arbeit über José Martí und habilitierte sich an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt über Roland Barthes. Er ist Ehrenmitglied der Modern Language Association of America, MLA, sowie Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Academia Europaea, Mitherausgeber der Zeitschriften Iberoamericana und Istmo. Vor allem die Figur Alexander von Humboldt für Herrn Ette, der wohl erste Globalisierungstheoretiker, steht bei Herrn Professor Ette im Mittelpunkt einer jahrzehntelangen Beschäftigung. So ist er auch in seinen Projekten wie bei Humboldt der Wunsch nach einer globalen Zirkulation von Wissen deutlich zu erkennen. Aus diesem Interesse sind mehrere von Herrn Ette begründete Projekte entstanden, wie die Zeitschrift HIN, Alexander von Humboldt im Netz, die Humboldt-Plattform, avhumboldt.de, das Projekt Humboldt Digital zwischen Havanna und Berlin oder das im 2020 gegründete Humboldt Center for Transdisciplinary Studies an der Normal University in Changsha in China. In dem heutigen Vortrag mit dem Titel Weltliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Literaturen der Welt und die Literaturen ohne festen Wohnsitz, geht es um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Weltliteratur, einen Begriff, der in einer noch sehr stark national geprägten Epoche entstanden ist und der heutigen transnationalen und sprachenübergreifenden Dynamik von Entstehungs- und Rezeptionsprozessen des globalen Literaturfeldes längst nicht mehr entspricht. Herr Professor Ette, haben Sie nochmal vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören und es tut mir leid, dass es jetzt eine kleine Verspätung gab. Aber wir sind jetzt sozusagen online und in Spannung und ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu können, wenn auch nur in virtueller Form und mit Ihnen zu dialogisieren, nachher auch ins Gespräch zu kommen. Ich denke mal, dass ich so eine Dreiviertelstunde sprechen werde in etwa und wir danach dann Zeit haben, uns auszutauschen über unterschiedliche Aspekte, die ich jetzt gleich in der Folge vorstellen werde. Also ist mein erster Besuch in Flensburg, wenn ich es recht sehe. Also nicht an der Universität Flensburg. In Flensburg war ich schon mal ein paar Mal, aber insofern ist es auch für mich heute eine Premiere. Nach dem Ende der vierten Phase beschleunigter Globalisierung ist die Frage, inwieweit wir Literaturen heute neu denken können, ja neu denken müssen. Die Frage der Weltliteratur, die sicherlich eine große Frage ist, auch bei heutigen Theoretikern wie Damrosch beispielsweise, ist eine Frage, die uns alle in den Einzelphilologien angeht. Wie können wir unsere einzelnen Philologien, wie können wir die jeweiligen Nationalliteraturen, wie können wir die unterschiedlichen Regionen neu miteinander vernetzen und zusammendenken? Jorge Luis Borges hat in der Mitte des 20. Jahrhunderts einmal gefragt, was denn die Tradition des argentinischen Schriftstellers ist. In diesem sehr bekannten und oft diskutierten Beitrag hat Jorge Luis Borges eine ganz einfache Antwort für den argentinischen Schriftsteller gegeben, nämlich toda la tradición occidental, die gesamte abendländische Tradition. Und der argentinische Schriftsteller, und das entbehrt nicht auch einer gewissen argentinischen Komik, der argentinische Schriftsteller sei dazu berufen, die gesamte europäische Literatur zu verstehen, die gesamte Literatur zu überblicken, anders als die Österreicher, Deutschen, Franzosen, Dänen, die ihre jeweilige Nationalliteratur und vielleicht noch eine andere oder höchstens noch eine dritte sehen, ansonsten aber auf einen sehr eingeschränkten Tunnelblick rekurrieren müssten. Dahingegen ist der argentinische oder sei der argentinische Schriftsteller ganz deutlich privilegiert, insofern als er einen Gesamtblick der unterschiedlichen Literaturen und auf die unterschiedlichen Literaturen entwickelt habe. Dabei ist dieses Spiel von innerhalb Befindlichkeit und außerhalb Befindlichkeit, die natürlich dann auch den lateinamerikanischen Schriftsteller, die lateinamerikanische Schriftstellerin im Verhältnis zu Europa und den dortigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern auszeichnet, ist also dieses Verhältnis eines, das zugleich auch sich abbildet in den einzelnen Literaturen. Also die außerhalb Befindlichkeit und innerhalb Befindlichkeit ist ein für Borges ganz fundamentaler Vorteil oder Vorzug. Man müsse also sin irreverencia oder con irreverencia diese Position, diese überlegene Position ausspielen. Nach Borges und in der Folge auch von einer Vielzahl von Autoren nachvollzogen, eher con irreverencia gegenüber den europäischen Literaturen. Die irischen Schriftsteller und die jüdischen Schriftsteller seien für Borges oder sind für Borges bereits ganz wesentliche Beispiele für diese innerhalb Befindlichkeit und außerhalb Befindlichkeit. Die irischen Schriftsteller wegen ihrer sozusagen innerhalb Befindlichkeit im englischen Bereich, aber zugleich außerhalb Befindlichkeit gegenüber dem Zentrum London und gegenüber der Nachbarinsel. Die jüdischen Schriftsteller, und ich komme darauf zurück, in einer Form, in der sie jeweils der Nationalliteratur, in der sie schreiben, teilhaftig sind, aber gleichzeitig eben halt auch ein transnationales Konstrukt bilden. In dieser Konstellation sieht Borges aber gleichwohl eine Einheit, die Einheit einer Literatur, ganz offensichtlich einer Weltliteratur, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts als Konzept noch immer, ich würde sagen, unhinterfragt ist. Ich möchte diese Gelegenheit heute nutzen, um die zurückliegenden 7 Jahrzehnte insofern zu entwickeln und nochmal Revue passieren zu lassen, als sie uns einen Prozess, einen historischen Prozess deutlich vor Augen führen, in dem diese eine Logik der Weltliteratur überwunden wird im Sinne einer Polylogik, einer viellogischen Strukturierung der Literaturen der Welt, die uns heute beschäftigen werden. Wenn am 31. Januar 1827 bekanntlicherweise Johann Wolfgang Goethe den Begriff in seinen Gesprächen mit Eckermann, den Begriff der Weltliteratur prägte, der dann sehr produktiv geworden ist und vielfältig ausgelegt worden ist, dann tat er dies in einem epochalen Sinne. Nationalliteratur, so Goethe, will jetzt nicht viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit. Und diese Epoche gelte es zu befördern. Die zweimalige Erwähnung des Begriffs Epoche macht uns deutlich, was vielleicht manchmal in der Theoriebildung aus dem Blick geraten ist, nämlich dass es sich um eine Epoche handelt und nicht um eine Dauer, transhistorische sozusagen Dauer, die kein Anfang und kein Ende besitzt. Das Insistieren auf der Epoche meint natürlich nichts anderes, als dass es einen Anfang gebe und Goethe sah diesen Anfang jetzt bei sich. und natürlich auch dann irgendwann ein Ende dieser Epoche kommen würde. Es scheint mir daher durchaus in einem goetheschen Sinne zu sein, dass die Epoche der Weltliteratur heute nicht mehr sehr viel sagt. Es ist in der Form einer Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen oder einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wie Sie es drehen wollen, eine anregende Sache, sicherlich die Literaturen der Welt und die Weltliteratur sozusagen aufeinander zu beziehen. Insofern immer noch ein gut Stück Weltliteratur durch unsere Hörsäle, aber auch durch unsere Medien geistert. In einer Viertelstunde, glaube ich, wird der Nobelpreis für Literatur vergeben oder beziehungsweise er wird angekündigt, der Preisträger, die Preisträgerin wird angekündigt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das noch schön mitnehmen könnte und als Aufhänger benutzen könnte, aber diese Vorstellung des Nobelpreises ist sicherlich noch dem Konzept, letztlich romantischen Konzept, Einheitskonzept, Evolutionskonzept der Weltliteratur verpflichtet. Und so gibt es eine Vielzahl von Elementen, natürlich auch und gerade auf der Ebene der Marktmechanismen, in denen die Weltliteratur noch immer als ein Geist herumspukt und präsent ist. Aber die tatsächliche Entwicklung der Literaturen der Welt ist eine gänzlich andere. Und mir kommt es heute darauf an, Sie auf diese Tatsache hinzuweisen und mit Ihnen zu diskutieren, inwieweit diese Transformation bereits längst bestimmte literarische Früchte getragen hat. Also die Transformation hin von einer einheitlichen Philologie der Weltliteratur, um es mit Erich Auerbach zu sagen, hin zu einer Philologie der Literaturen der Welt. Das ist eine Frage, die uns alle sicherlich umtreibt. Was aber kommt nach der Weltliteratur, nach der Einheit der Weltliteratur? Der Begriff der Weltliteratur ist sicherlich vielfältig gedeutet worden, ist sehr produktiv geworden. Und ich möchte nur mal Pascal Casanova im französischsprachigen Bereich oder David Damrosch im englischsprachigen Bereich nennen, die jeweils dieses Konzept verwendet und aktualisiert haben, auch legetisch, also das heißt von der Seite des Lesens her nochmal bei Damrosch aktualisiert haben. Aber auffällig ist bei beiden, dass sie sowohl von einer Einheit ausgehen und von einem Zentrum, das bei Pascal Casanova ganz zweifellos Paris ist, ganz selbstverständlich Paris ist, und für David Damrosch weniger offensichtlich, aber nicht weniger wirksam New York und damit die USA. Diese Orientierung der Weltliteratur ist intrinsisch. Es ist ein Konzept der einer Einheit, die von Beginn bei Goethe an eine polemische Einheit war, eine polemische Einheit gegen die sogenannte Einheit der Nationalliteratur. Also das Konzept der Nationalliteratur, also Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen bei Goethe, das ist das Konzept, das er zurückweist, das aber gleichzeitig immer in den Spannungen zwischen den Begrifflichkeiten präsent ist. Also Weltliteratur kommt nie ohne Nationalliteratur aus. Und ich möchte gerne ein Konzept entwickeln, in dem Nationalliteratur durchaus ihren Platz haben kann, aber nicht eine notwendige Voraussetzung ist für die Welt, für die Literaturen der Welt, die ich gerne entwickeln möchte. Das Konzept der Literaturen der Welt stammt nicht etwa von mir, sondern stammt, wenn ich das historisch richtig sehe, von Erich Auerbach. Jedenfalls ist es in seiner Philologie der Weltliteratur, die explizit goetheanisch ausgerichtet ist und aus dem Jahre 1952, also schon aus dem US-amerikanischen Exil von Erich Auerbach stammt, ein Vorschlag, wie sich künftig, man könnte sagen, die Komparatistik, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, wie sich die Einzelphilologien und so weiter in einer neuen in neuen Nachkriegsphilologien organisieren können. Und selbstverständlich waren der Zweite Weltkrieg und die Shoah für Erich Auerbach zentrale Elemente, die auch schon in seinem vom Exil geprägten Hauptwerk Nemesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, geschrieben während der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs im Exil in Istanbul entwickelt wurden. Und 1952 legt er mit diesem kleinen Aufsatz Philologie der Weltliteratur eine wichtige Überlegung vor, in der er diese Weltliteratur durchbuchstabiert, aber zugleich kommt in einer dieser Phasen, einer dieser Passagen, kommt etwas vor, eine Begrifflichkeit vor, die mich sehr interessiert hat und auch weiterhin riesig interessiert, nämlich das Phänomen der Literaturen und der Ausdruck der Literaturen der Welt. Diese Literaturen der Welt tauchen bei Erich Auerbach kurz auf, so wie ein Flash, und verschwinden wieder. Sie werden weder begrifflich expliziert, noch werden sie in irgendeiner Weise durchbuchstabiert oder in irgendeiner Weise weiterentwickelt, sondern es ist nur ein ganz kleiner Blitz, vielleicht auch ein Geistesblitz von Erich Auerbach gewesen, der im weiteren Verlauf der 50er Jahre bis zu seinem Tode nicht mehr diese Weltliteratur und deren Philologie wirklich oder weiter diskutieren, weiterführen konnte. Aber ein ganz wichtiger Anreger für die Romanistik, aber auch ein ganz wichtiger Anreger für Komparatistik, für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und für das Zusammenspiel der Literaturen der Welt geblieben. Denn was kommt nach der Epoche der Weltliteratur? Ein unvoreingenommener Blick auf die Literaturen der Welt heute oder auf die Situation der Literaturen heute macht uns deutlich, dass diese Situation, dass dieses Panorama, dass diese Landschaft der unterschiedlichen Literaturen nicht mehr von einer einzigen Logik beherrscht wird. Wir sehen ganz deutlich, dass die Literaturen der Welt in unterschiedlichen Logiken denken, obwohl sie etwas zusammenhält, was man sicherlich als das Herz oder als das schlagende Herz der Literaturen der Welt bezeichnen kann, nämlich die Intertextualität. Also die Bezüglichkeit einer Autorin, eines Autors auf Texte anderer Autoren oder anderer Autorinnen. Diese intertextuelle Bezüglichkeit ist zweifellos eine Relationalität, eine Verbindung, die sich jenseits der nationalphilologischen Zusammenhänge entfaltet. Ja, also für einen Autor, für eine Autorin ist es nicht maßgeblich, nur in ihrer eigenen Nationalliteratur, in ihrem eigenen sprachlichen Bereich zu arbeiten, sondern Übersetzung spielt ja eine ganz große Rolle, die Verbindung zwischen unterschiedlichen Literaturen spielt eine Rolle und so weiter, ohne dass damit die Asymmetrie der Beziehungen in diesen Zusammenhängen der Literaturen der Welt wegdiskutiert werden. Vielleicht können wir darauf auch in der Diskussion entsprechend eingehen. Entscheidend also ist in dieser Hinsicht diese Viellogik, diese Polylogik der unterschiedlichen Relationen besser zu verstehen und zu begreifen, welche Konsequenzen sie hat. Denn es sind und zugleich auch die Konsequenzen zu überdenken, die dies für die Philologien hat. Denn dass sich die Einzelphilologien in unserem Jahrhundert neu aufstellen müssen, das scheint mir evident zu sein. Also um eine Zukunft der Philologien zu gewährleisten, müssen diese Philologien nicht nur die nationalphilologische Dimension, ich möchte mal vielleicht die Germanistik ausnehmen in Deutschland, weil die Germanistik in Deutschland ebenso ihr Dauerrecht hat wie die Französistik oder Galloromanistik in Frankreich oder die Hispanistik in Spanien. Also das mag genauso unantastbar sein wie die Geschichte, wie die Geschichtswissenschaft in bestimmten demokratischen Ländern. Also das ist sicherlich unbestritten, aber die Philologien müssen sich so entwickeln, dass sie zum einen die Vielzahl an unterschiedlichen Philologien die es auf diesem Planeten gibt, zur Kenntnis nehmen und nicht von der Existenz einer einzigen Philologie, die sich über die gesamte Welt erstreckt, sozusagen ausgehen können. Also eine Philologie, die im Grunde eine Weltphilologie ist und von daher die Gesamtheit aller Philologien und aller literarischen Phänomene sozusagen beschreibend umfasst, sondern dass es sehr wohl unterschiedliche Traditionen gibt innerhalb der Philologien der Welt, also ich sag mal zwischen der abendländischen Philologie und der chinesischen Philologie, die sehr viel stärker noch als die abendländische, wenn auch das Konzept der Lyra in der Lyrik das deutlich macht, dass das auch in der abendländischen Philologie eine ganz große Rolle spielt, Elemente der Rhythmik und die Verbindungen in Schreibformen der zwischen Literatur und Philosophie ganz deutlich anders gewichtet und stärker gewichtet. Also diese Bereiche zwischen unterschiedlichen Philologien müssen wir in Zukunft wesentlich stärker in Augenschein nehmen, um unsere eigenen philologischen Untersuchungen weiter voranzutreiben und auch tatsächlich, also nicht eine Weltphilologie zu betreiben, die sich sozusagen darüber hinwegtäuscht, dass sie eigentlich eine Einzelphilologie ist, sondern tatsächlich auch die Logiken der Philologien der Welt zu entfalten versuchen. Diese Dimension also bedeutet zugleich eine Reform, und ich möchte nicht von einer Revolution sprechen, aber doch eine grundlegende Reform der Philologien und ein damit zusammenhängendes anderes Verständnis auch der Literaturen der Welt, die aus einer polylogischen Perspektive, also aus einem ständigen Verändern des einzelnen Blickpunktes, aus einem ständigen Blickwechsel zwischen unterschiedlichen Standorten gedacht werden muss. Und das scheint mir im Grunde die entscheidende Frage zu sein, also diese Philologie zu entwickeln. Denn es ist durchaus in der aktuellen Situation vorstellbar, dass wir in eine Situation laufen, die gar nicht mehr so notwendigerweise so weit historisch weg ist, die jenseits der Nationalphilologien, die unterschiedlichen, also der jeweiligen Nationalphilologien, die unterschiedlichen anderen Philologien sozusagen zunehmend ausblendet. Also, dass Situationen entstehen, in denen Fakultäten auf, ich sag mal, Romanistik, auf Skandinavistik, auf Hispanistik, auf was auch immer verzichten zu können glauben, ohne dass es dafür einen adäquaten Ersatz gäbe. Also denke ich, es ist ganz wichtig, diese Philologie der Literaturen zu entwickeln und dabei auch die Philologien selbst neu zu denken. Ganz kurzer historischer Abriss. Wenn ich mich auf die Literaturen der Welt beziehe, dann meine ich keineswegs ausschließlich die globalisierten Literaturen und globalisierten Literatursprachen, die sich historisch akkumuliert haben seit dem 15. Jahrhundert. Die Literaturen der Welt meinen eine Gesamtheit alles Geschriebenen auf diesem Planeten, also fassen sozusagen diesen ganzen Komplex erstmal grundsätzlich inkludierend an und müssen aber gleichzeitig sich vor Augen halten, dass die unterschiedlichen globalisierten Sprachen und globalisierten, zugleich auch globalisierten Literatursprachen eine ganz entscheidende Rolle beim Zusammenwachsen und beim Entstehen des Konzepts der Weltliteratur, wie auch bei der philologischen Differenzierung oder man kann auch sagen, ich komme darauf zurück, Archipelisierung unterschiedlicher Sprachen und Literaturen gespielt haben. In der ersten Phase beschleunigter Globalisierung war das seit Ende des ausgehenden 15. Jahrhunderts das Portugiesische und das Spanische und dazu auch noch das Lateinische, das damals noch vor der Ausdifferenzierung der einzelnen, vor der definitiven Ausdifferenzierung der einzelnen Vernakularsprachen sozusagen noch Verwaltungssprache war und die Sprache der Philosophie im Übrigen in Deutschland bis weit ins 18. Jahrhundert. Erst mit Wolf kommt da in der deutschsprachigen Philosophie sozusagen diese Wendung hin zum Deutschen, die sich dann durchsetzt und das 19. Jahrhundert dann letztlich zum Jahrhundert der deutschen Philosophie vielleicht machen sollte. Also diese Entwicklung ist noch nicht da, sondern das Lateinische wird zugleich auch globalisiert, weltweit vertreten. Eine Tatsache, die übrigens in den, wenn ich es richtig sehe, in der Altphilologie noch nicht ausreichend reflektiert ist, denn es gibt ungeheuer viele Bereiche des Lateinischen, der lateinischen Sprache, des lateinischen Schrifttums, beispielsweise in den spanischen oder portugiesischen Kolonien, die von der Altphilologie noch nicht erfasst sind, die also in lateinischer Sprache ausgedrückt sind und in der Ciudad Letrada, also in der Stadt der Gebildeten, um es mal so auszudrücken, ganz selbstverständlich präsent war. Wenn wir diese Entwicklung im Hinterkopf behalten, dann kommen im 18. Jahrhundert, in der zweiten Phase beschleunigter Globalisierung, also seit Mitte des 18. Jahrhunderts bis etwa Anfang des 19. Jahrhunderts, diese zweite Phase, das Französische und das Englische dazu, also die dritte romanische Sprache, die globalisiert wird nach dem Spanischen und nach dem Portugiesischen. Das Französische und das Englische, das also zugleich auch als fünfte europäische Sprache mit dem Lateinischen globalisiert wird. Diese Globalisierung wird in der dritten Phase beschleunigter Globalisierung, also im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, nicht nochmal durch eine weitere Sprache komplementiert, sondern es dominiert in der dritten Phase beschleunigte Globalisierung ganz eindeutig das Englische. Und das ist auch die Globalisierungssprache, die vierte Phase beschleunigter Globalisierung, also seit Mitte der 80er Jahre, 1985, sagen wir mal, bis etwa in die Mitte des dritten Jahrzehnts. Pardon, des zweiten Jahrzehnts, also bis etwa 2015, des 21. Jahrhunderts, als diese vierte Phase beschleunigter Globalisierung ausläuft. Also man könnte weise sagen, dass Donald Trump in gewisser Weise der Totengräber der vierten Phase beschleunigter Globalisierung war. Auch darüber können wir gerne sprechen und was sich seither verändert hat, also in dem Jahr 5, seit dem Ende der vierten Phase beschleunigter Globalisierung. Aber dazu müssten wir das jetzt sicherlich schon bekannte Ergebnis des Literaturnobelpreises gerade noch einblenden. Diese Entwicklung innerhalb der Literaturen der Welt bedeutet, dass sich hier eine Polylogik entfaltet hat, die keineswegs auf eine gewisse Einheit und Relationalität verzichtet, die aber doch innerhalb der Beziehungen zwischen den einzelnen Literaturen, der Welt, über intertextuelle Bezüge, über intertextuelle Zusammenhänge, aber auch über Marktmechanismen, die sich im Kontext der weltliterarischen Kontexte herausgebildet haben, präsent ist, global präsent ist. Wenn wir an die europäische Literatur denken, ich möchte Ihnen gerne da ein Beispiel geben, um von Borges ein bisschen wegzukommen, weil Borges auch noch im Grunde im weltliterarischen Modus, also zumindest in El escritor argentino y la tradición, also in diesem Essay ist es noch ganz deutlich weltliterarisch fundiert, in ganz späten Sachen nicht mehr. Diese Entwicklung an einem Beispiel vorführen, nämlich am Beispiel der Schweiz. Das wird Thomas Bossart freuen. Und die Schweiz wäre also insofern ein Beispiel, als sie an globalisierten Literatursprachen teilhat. Nicht am Spanischen, aber am Französischen. Also in der Schweizer Frankophonie hat man gleichzeitig Teil an jener globalen Frankophonie, die auf französischsprachige Literatur auf unterschiedlichen Kontinenten, außer in Australien, aber durchaus auch in Asien, an Namoi zum Beispiel, vorfindet. Also es gibt eine globalisierte Literatursprache, dann gibt es eine transnationale Literatursprache, die des Deutschen etwa, ja, also das Deutsche als eine der Sprachen der Literaturen der Schweiz. Aber es gibt auch eine transnationale Regionalsprache, nämlich das Romanche Grischun, also das Rätoromanische, das in unterschiedliche Teilfamilien zerfällt, von denen mir das Ladinische immer so wunderbar gefallen hat und gefällt. Und natürlich haben wir auch eine Nationalsprache, nämlich das Italienische mit dabei. Und es gibt eine Lokalsprache, die für mich immer ganz wunderbar zu hören ist, wenn ich in Fribourg bin. Denn sie wird nur noch in der Unterstadt geschrieben. Das ist eine Literatursprache, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Le Bolz, eine Mischung zwischen französischem Patois und Schweizerdeutsch. Wunderschön zu hören und ganz fantastisch. Und das ist sozusagen diese Dimension, die innerhalb der Literaturen der Schweiz, wieder im Weltfraktal, die globalisierten Sprachen, die transnationalen Sprachen, die Nationalsprachen, die Regionalsprachen und die Lokalsprachen zu einem einzigen Tableau vereinigt, ohne dass dieses Tableau beinhalten würde, dass die einzelnen Literaturen der Schweiz einer einzigen Logik, also etwa der nationalen Logik der Schweiz, folgen würden. Ja? Das einfach, um Ihnen an einem Beispiel zu zeigen, man könnte das auch an den Literaturen des Libanon zeigen, es ist eine ähnliche Situation. Auch da finden Sie libanesische Autoren, die auf Englisch schreiben. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich habe komische Störgeräusche hier mit drin, aber Sie können mich hoffentlich hören. Also eine libanesische Literatur, die in arabischer Sprache, eine libanesische Literatur, die in englischer Sprache, eine libanesische, also denken Sie an Elias Khoury, oder eine libanesische Literatur, die in französischer Sprache, also denken Sie an Amin Maalouf, sich ausdrückt. Auch da ist es nicht möglich, diese Literaturen gleichsam auf eine einzige Logik zu bringen und auf eine einzige Logik sozusagen zurechtzubürsten. Und insofern ist also wichtig für uns heute in den Philologien, diese Viellogik als ein ganz zentrales Bestand, als einen ganz zentralen Bestandteil der Literaturen der Welt, erstens, und zweitens als wesentliche Herausforderung für die Philologien selbst zu begreifen. Und in dieser Doppelheit, also in den Literaturen der Welt und in den Philologien der Literaturen der Welt, besteht genau die Herausforderung, die für uns von ganz zentraler Bedeutung ist. Wenn wir dieses Tableau uns anschauen, und vielleicht einfach, wir bleiben mal ganz kurz bei der Schweiz, uns näher anschauen, dann werden wir sehr schnell bemerken, dass dieses Tableau mit Blick auf die Entwicklungen, die sicherlich seit Beginn allen Schreibens präsent sind, die aber doch im 19. Jahrhundert deutlicher werden und seit der Mitte des 20. Jahrhunderts überdeutlich geworden sind. Da kommt nämlich eine Situation hinzu, die sich beispielsweise auch in der Deutschschweizer Literatur oder auch in der im franco-helvetischen Schrifttum findet, nämlich Autorinnen und Autoren, die translingual schreiben und praktisch aus beispielsweise wie Melinda Nagyabonji aus dem ungarischsprachigen Teil des Balkan eingewandert sind in die Schweiz und auf Deutsch schreiben. Und das scheint mir eine Dimension zu sein, die von enormer Bedeutung ist. Es ist natürlich auch eine Dimension, die mehrfach auch schon mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Also um es mal auf der Ebene zu sagen. Also Wir haben in gewisser Weise seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine stärkere Reflexion von Konzept der Weltliteratur hier auf Literaturen, die außerhalb Europas und auch außerhalb der USA sind. 1945 mit dem Literaturnobelpreis für Gabriela Mistral ist das sicherlich ein Zeichen, erstens mal als Literatin, als Dichterin aus Lateinamerika, also aus Lateinamerika, und zweitens als Dichterin aus Lateinamerika. Also dieses Zeichen ist sicherlich ganz wichtig. Aber seit dieser Zeit, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird ganz deutlich, dass wir auch in der Preisvergabe des Literaturnobelpreises eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren haben, die wir dem zurechnen könnten, was wir generell als Zwischenwelten schreiben und spezifischer als ein translinguales Schreiben ohne festen Wohnsitz bezeichnen können. Was meine ich mit Schreiben ohne festen Wohnsitz? Die Literaturen ohne festen Wohnsitz sind Literaturen, die in der Regel translingual verfasst sind. Das heißt, die Autorinnen oder Autoren schreiben nicht in der Sprache, in der sie geboren sind, sondern sind in eine Literatursprache aus den unterschiedlichsten biografischen Hintergründen eingewandert. Also Italiener, die in Mexiko auf Spanisch schreiben, oder Japanerinnen, die in Deutschland auf Deutsch schreiben, aber vielleicht auch noch gleichzeitig, das Beispiel ist klar, Yoko Tawada oder Tawada Yoko, auf Japanisch schreiben, also 6 Monate auf Deutsch und 6 Monate auf Japanisch publizieren. Oder selbstverständlich die türkischen Autorinnen und Autoren, wie die erste sicherlich große mit dem Klagenfurter Preis damals ausgezeichnet, Emine Sefki Özdemir, aber sicherlich auch die heutigen eingewanderten, migrierten syrischen Autorinnen und Autoren, die die deutsche Nationalliteratur, um es mal so zu sagen, auch sicherlich verändern werden. Das heißt, wir haben einen riesigen Bereich nach dem sogenannten Jahrhundert der Migration, das 20. Jahrhundert wurde so bezeichnet, im aktuellen Verlauf weiterer und noch stärkerer Migration im 21. Jahrhundert, ist es sehr, sehr einfach zu prognostizieren, dass diese Literaturen ohne festen Wohnsitz einen zusätzlichen riesigen Bereich der Literaturen ausmachen werden, sodass translinguale Prozesse ein zusätzliches Gewicht erhalten werden. Translinguale Prozesse sind keineswegs selten innerhalb der abendländischen Literaturen. Wir haben sie nur im Zeitalter der Nationalphilologien im 19. Jahrhundert zunehmend ausgeblendet. Ich möchte nur nennen den vorhin von Ihnen erwähnten Alexander von Humboldt, der ebenso auf Deutsch wie auf Französisch, ein bisschen mehr sogar auf Französisch als auf Deutsch, publiziert hat, was dazu geführt hat, dass etwa 55% des Schrifttums Alexander von Humboldts in der germanistischen Nationalphilologie nicht mehr zur Kenntnis genommen wurde. Also das heißt, nur das, was dann übersetzt wurde ins Deutsche, ist dann noch teilweise mit hineingeraten in den Blick. Aber eigentlich hat man sich konzentriert auf die Ansichten der Natur und auf den Kosmos, die in deutscher Sprache verfasst wurden. Und der Rest dieses translingualen Schreibens Alexander von Humboldt, er hatte eine französischsprachige Mutter, wie sein Bruder Wilhelm auch, das fiel weg. Oder sicherlich der größte deutsche Dichter der Romantik heißt Adelbert von Chamisso und ist eigentlich geboren in Frankreich und erst sehr spät nach Deutschland gekommen. Und diese Entwicklung ist also der Literaturen ohne festen Wohnsitz, des translingualen Schreibens, also des Schreibens nicht in der Muttersprache oder des Schreibens nur teilweise in der Muttersprache. Humboldt, wie gesagt, zur knappen Hälfte. Adelbert von Chamisso hat ebenfalls eine Reihe von französischsprachigen Texten hinterlassen, aber berühmt geworden ist er als deutscher Dichter der Romantik. Und die Nationalphilologie hat ihn dann sozusagen da mit eingemeindet und in die Logik des der deutschen Nationalsprache eingebürgert. Das sind typische Prozesse, wie sie unsere Philologien und in den Geschichten unserer Philologien sich tatsächlich ereignet haben und wie sie unsere Sichtweise von Literatur doch über einen sehr langen Zeitraum, geprägt haben. In diesem Kontext, so scheint mir, müssen wir eben lernen, die verschiedenen Logiken stärker mit einzubeziehen. Das ist natürlich historisch auch leichter möglich. Zum Teil wird das auch in der Germanistik heute praktiziert. Auch die Germanistik, da weist er auf Sandra Richters Buch, wichtiges Buch, öffnet sich gegenüber anderen Traditionen. Aber das allein wird nicht genügen, sondern es wird nur möglich sein, diese Polylogik, diese Viellogik der unterschiedlichen Literaturen der Welt so zu begreifen, wenn wir auch diese weltweiten Dimensionen erfassen. Also damit auch jene Literaturen, die nicht globalisiert wurden und dennoch große Teile unseres Planeten prägen. Also ich nenne mal die arabischen Literaturen, die über unterschiedliche Zentren verfügen oder auch historisch akkumulierte Zentren verfügen, die dann gewechselt haben. Oder ich nenne auch die chinesische Literatur. Wobei es sehr, sehr spannend ist, die Literatur, die in China verfasst wird, im heutigen China verfasst wird, mit jenen Literaturen in Verbindung zu bringen, die sich jenseits der Grenzen Chinas, jenseits der Grenzen Chinas angesiedelt haben und von daher natürlich eine eigene Dynamik. Ich meine nicht nur Taiwan, sondern ich meine auch die große chinesische Community außerhalb der Grenzen Chinas, also die Huazhen, die eine eigene Literatur entfaltet haben und von daher eine wichtige Rolle spielen. Einen kleinen Moment, ich habe ein technisches Problem. Ich muss mal hier ganz kurz auf. Diese Dimension der Literaturen gilt es also ganz wesentlich mit einzubeziehen. Schon wenn wir an die globalisierten europäischen Literaturen denken, sollten wir sehen, dass sich diese sehr unterschiedlich verhalten, dass also die Logiken der unterschiedlichen europäischen Literatur-Weltsprachen oder Weltliteratursprachen sehr unterschiedlich verhalten. Also beispielsweise die Frankophonie, die ganz stark noch immer, noch heute zentriert ist auf Paris und orientiert ist an Paris, auch wenn es sozusagen Subzentren gibt mit Quebec, das für Haiti eine gewisse Rolle spielt. So sind doch haitianische Autorinnen und Autoren wie Yannick Lanz beispielsweise natürlich an Publikationen in Paris orientiert. Also Paris ist das unbestrittene Zentrum der Frankophonie. Gänzlich anders aber ist die Situation beispielsweise im Bereich der Hispanistik, wo sich historisch wandelnde Zentren gebildet haben. Im Bereich der postkolonialen Entwicklung im 19. Jahrhundert waren es dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Teil Argentinien, zum Teil Buenos Aires, zum Teil Mexiko, die Zentren bildeten, zusätzlich zu Madrid. Das hing dann von politischen und wirtschaftlichen Konjunkturen ab, welche Stadt dann jeweils ein Zentrum bildete. Im anglophonen Bereich kennen Sie das, wo London längst nicht mehr das Zentrum ist, sondern nur noch ein Zentrum neben New York als Verlagszentrum und neben sozusagen einer multipolaren Struktur, die sich weltweit gebildet hat. Oder nehmen Sie beispielsweise die Lusophonie, wo die alte Kolonialmacht Portugal zwar anfangs noch als Zentrum sozusagen den Kernbereich zwischen Lissabon und Coimbra hatte, aber eben im brasilianischen Bereich mit dem wesentlich größeren Brasilien auch für die weltweite Lusophonie, also für das Konzert jener Literaturen, die in Angola, Mosambik, auf den Kapverden oder in São Tomé geschrieben werden, wesentliche Anlaufpunkte sind. Also dass jeder Bereich, die Lusophonie, wie die Frankophonie, die Hispanophonie, wie die Anglophonie, haben eigene und historisch sich verändernde Zentren ausgebildet, die von ganz zentraler Bedeutung sind. Die Zeit ist ein wenig fortgeschritten, wie ich merke, und wir wollen ja auch Zeit haben für die Diskussion. Lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich möchte nicht an dieses Ende kommen, ohne gleichzeitig darauf zu verweisen, dass das eine historische Entwicklung ist, eine historische Entwicklung, die ich versucht habe, über die verschiedenen Globalisierungsphasen zu entfalten. Das kann man natürlich auch noch mal wesentlich präziser machen. Das wäre die Globalgeschichte von Trans-Area, die also sozusagen quer durch die Jahrhunderte verläuft. Aber es gibt natürlich auch eine Dimension, die sozusagen durch die Geschichte hindurch verläuft, die transhistorisch verläuft und in der ganz deutlich verschieden ausgeprägte Logiken von Beginn an da sind, ohne allerdings, dass eine Intertextualität diese Bereiche miteinander verbunden hätte. So gibt es selbstverständlich zwischen Mesopotamien und zwischen dem mesopotamischen Gilgamesch-Epos und dem chinesischen Zhejiang gibt es keine Beziehungen. Also zwischen dem, was auf Deutsch Buch der Lieder heißt, Buch der Gedichte eigentlich, Buch der Lieder, interessante deutsche Übersetzung, die eigentlich im Chinesischen ganz, ganz gut gerecht wird. Diese Verbindung, die gab es nicht. Trotzdem gab es die unterschiedlichen Logiken. Und diese sozusagen auf der einen Seite historischen Entwicklungen und auf der anderen Seite transhistorischen Kontinuitäten, die gilt es dabei eben auch im Auge zu behalten. Die Literaturen ohne festen Wohnsitz, die da können wir vielleicht in der Diskussion auch noch mal einzelne Unterscheidungen treffen. Die Literaturen ohne festen Wohnsitz haben eine riesige Bedeutung in den aktuellen Literaturen der Welt schon erreicht, aber ihre Bedeutung wird sicherlich noch weiter wachsen. Das scheint mir ganz sicher zu sein. Und nachdem Deutschland jetzt auch offiziell seit einigen Jahren sich selbst als Einwanderungsland versteht, scheint es mir auch an der Zeit, das nicht in dem Sinne zu verstehen, dass dann eben Menschen in unsere Logik einwandern, sondern dass sich viel logische Konstrukte eben auch in den Literaturen der Welt, die in Deutschland, die in Flensburg, die in der dänischen Minderheit, die auf den Färöern, die in der Karibik sozusagen des Nordens, aber auch in den unterschiedlichen karibischen Welten, und im Indischen Pazifik, im Indischen Ozean eine Rolle spielen. Diese Literaturen der Welt gilt es zu erfassen. Und ja, meine Frage an Sie wäre es, haben Sie schon erfahren, ob und wer den Literaturnobelpreis erhalten hat? Das ist meine Frage an Sie und Sie haben bestimmt Fragen an mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke sehr für den spannenden Vortrag und für die so vielen auch produktiven Begrifflichkeiten, die ja jetzt im Raum sind. Tatsächlich kann ich auch den Nobelpreisträger ankündigen, und zwar Abdul Razak Gumar aus Tansania. Also vielleicht können wir auch noch mal darüber sprechen. Ich würde gerne genau die Diskussion eröffnen. Also es gibt bestimmt viele Fragen. Also diejenigen, die sich vielleicht melden möchten, können das entweder per Hand oder durch die Chat, also durch ein X vielleicht. Dann können Sie sich gerne melden. Marco Bossert vielleicht.
Im Prinzip, das ist nur jetzt eine direkte Reaktion auf diese, das würde mich schon interessieren, wie überraschende Entscheidung des Komitees. Das ist ein Beispiel, das jetzt wirklich in wunderbarster Weise zu dem passt, was Otmar Ette eben ausgeführt hat. Es ist schon Ich weiß, darf ich das tun? Darf ich einfach Ottmar Ettemal um eine erste spontane Reaktion zu diesem, ich finde schon, irgendwie überraschenden Nobelpreisträger bitten? Das passt in vielerlei Hinsicht, eine wunderbare Illustration dessen, was wir eben gehört haben.
Ja, also ich würde jetzt ungern schon auf den neuen Literaturnobelpreisträger eingehen, aber ich denke, das baut sich einfach ein in die Logik, in der weltliterarische Systeme wie, und Institutionen wie der Literaturnobelpreis, also der von einer, ne, goetheanischen Einheit ausgeht, eben jetzt überführt werden in andere Logiken. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ja. Und natürlich gab es da auch schon eine Vielzahl von früheren, also Saint-Jean-Pierre und ach, Dutzende von Autoren mittlerweile, Hertha Müller, ja, die auch eine, also um mal im deutschsprachigen Raum zu bleiben, was übrigens innerhalb der Germanistik und innerhalb der, der Rezeption durch die deutschsprachige Kritik sehr viel aufgedeckt hat an immer noch präsenten, latenten, aber also dumpf vorhandenem nationalphilologischem Denken. Also eine Hertha Müller, die gesagt hat, dass in ihren Texten kein Wort rumänisch ist, aber alles rumänisch sozusagen mitgedacht ist, also das Rumänische einfach präsent ist. Das scheint mir das Wichtige zu sein. Also die Transformation sozusagen weltliterarischer, auch Institutionen durch die Entwicklungen, die sich einfach weltweit angedeutet haben. Hallo, ich höre nichts mehr.
Ja, ich warte nur, ob es weitere Fragen gibt. Sonst hätte ich, ja genau, also Frau Leitloff hätte eine Frage.
Ja, vielen Dank. Hier würde sich auch eigentlich schon meine Frage anschließen, aber erstmal noch vorab ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Beitrag. Was würden Sie sagen, Herr Esche, was die Transformationsprozesse der Literaturen der Welt auch für Auswirkungen auf die Universitätsstrukturen und vielleicht auch für Anforderungen an das wissenschaftliche Personal hat? Und würden Sie da sagen, dass die Strukturen ja da mithalten können oder noch etwas hinterherhinken, um es mal etwas provokativ zu formulieren?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach zu beantworten, weil meine Vorstellung, ich habe das rausgelassen am Ende, doch auch hingeht auf Philologien als Archipelwissenschaften. Das heißt, dass wir nicht mehr mit einer kontinuierlichen Weltkugel zu tun haben, sozusagen, der Literaturen der Welt, sondern dass wir mit stark archipelisierten, also einzelne Inseln und Relationen von Inseln bildende und auch transarchipelische Beziehungen haben, in denen eine Insel immer ihre eigene Logik hat, also eine Insel-Welt ist, mit eigenem Klima und eigener Literatur und eigener Sprache und aber gleichzeitig eine Inselwelt ist oder Teil einer Inselwelt ist, also ohne Bindestrich, die sozusagen zu anderen Literaturen Relationen besitzt. Und die Philologien, wenn sich unsere Philologien an diesem Modell stärker orientieren würden und ich denke auch orientieren müssen, dann kann auch, glaube ich, der Abgesang auf die Einzelphilologien, also auf die Fremdsprachenphilologien, glaube ich, auch geschmälert oder zumindest oder vielleicht sogar eingestellt werden. Es gibt ja beispielsweise im Bereich der Romanistik seit 15 Jahren oder so, wird nicht, ja, weiß, ja doch, mindestens 15 Jahren, den Abgesang auf die Romanistik, dass die Romanistik sich eben halt notwendigerweise dann auf einige wenige Lehrstühle im ganzen Land zurückziehen werde und dass sie so etwas wie den Boost, den Hintergrundsound von anderen Disziplinen bilden müsse. Also ein Schreckensszenario, natürlich nicht für diejenigen, die fest schon ihre Stellen innerhalb der Philologien haben, aber wohl für diejenigen, die in diese Philologien künftig bereichern wollen. Und ich glaube, dass die unterschiedlichen Philologien, also zum einen veränderte Begrifflichkeiten, nämlich Bewegungsbegrifflichkeiten importieren müssen, also dass es nicht mehr Raum und feste Identitäten sind, sondern Bewegung zwischen Räumen. Und dass es also derartige, ich sag mal, mobile Konstruktionen sind, die eine große Rolle spielen, dass gleichzeitig aber auch ein Bewusstsein dafür bestehen muss, in welcher vielkulturellen Art und Weise heute französische Literatur, spanische Literatur, spanischsprachige Literatur, französischsprachige Literatur geschrieben wird. Und das bedeutet auch andere Ausbildung. Bedeutet letztlich auch eine Ausbildung, die sehr viel stärker auf, wie ich das nenne, transareale Bezüge rekurriert. Also die transareale Dimension der Philologie scheint mir evident zu sein. Sie ist evident unterbelichtet und sie muss aus meiner Sicht mit welchem konzeptuellen in welchem konzeptuellen Szenario auch immer, mit welcher Begrifflichkeit auch immer, in die Philologien hineingeholt werden und muss eine zentrale Rolle spielen für diejenigen, die jetzt sozusagen auf dem Sprung sind, Lehrstühle zu besetzen, Professuren zu besetzen oder aber ihre Dissertation zu schreiben und so weiter. Also das sind Fragestellungen, die jetzt in die Wege geleitet werden müssen. Das ist natürlich immer ein Problem. Also zu meiner Zeit gab es ein Problem zwischen der noch alten Romanistik. Also meine akademischen Lehrer hatten mit Lateinamerika nichts zu tun. Das war völlig jenseits des Horizonts und spielte auch überhaupt keine Rolle. Und wenn man eben dann diesen Schritt macht auf eine andere Konstellation zu, ohne die Nationalphilologien, das Französische der Aufklärung und die spanische Romantik draußen zu lassen, sondern mit einzubeziehen. Wenn man aber diesen Schritt zusätzlich zu den lateinamerikanischen Literaturen machte, war das durchaus riskant, weil die Stellensituation noch nicht darauf zugeschnitten war. Und so sehe ich das auch mittlerweile mit Blick auf die aktuelle Situation in den Philologien. Egal, ob wir es da mit den in der Skandinavistik mit der Skandinavistik zu tun haben oder mit der Hispanistik. Ich denke, also ist ganz, ganz spannend zu sehen. Also ich habe das eigentlich auch sehr spät erst gelernt, wie komplex diese Karibik des Nordens funktioniert, mit den unterschiedlichen Inseln, mit den Färöern, mit Island, mit unterschiedlichen Inseln, die eigentlich so ähnlich funktionieren wie in der Karibik, wie die Inseln in der Karibik. Und auch mit ausgestorbenen Sprachen, die zum Teil wiederbelebt werden, wie im Schottischen, schottische Lyrik, aber auch mit unterschiedlichen Fragestellungen, die aus den Nationalphilologien nicht stammen. Also meine Antwort wäre darauf, Sie können nicht alles gleichzeitig, sich in alle Richtungen gleichzeitig bewegen, aber Sie sollten durchaus versuchen, eine gewisse Fundierung beizubehalten mit Blick auf die historische Entwicklung von nationalen Philologien, denn das ist Teil unserer Tradition, und ein Verständnis, wie philologisch heutige Philologien vorgehen müssen, um dieser Situation, in der wir heute leben, gerecht zu werden. Also das scheint mir die sozusagen die Doppelrichtung zu sein. Für uns war es damals die Neue Romania, die für eine Generation später schon eine Selbstverständlichkeit wurde. Für sie ist es, glaube ich, jetzt diese Situation, die aber eine Generation später wahrscheinlich auch schon wieder eine Selbstverständlichkeit sein wird. Für die Generation vor mir war noch Lateinamerika oder die Neue Romania undenkbar und löste den Kanon auf. Mittlerweile haben wir aufgelöste Kanones und leben damit eigentlich ganz gut.
Danke. Ich weiß nicht, ob es weitere Fragen gibt. Marco Bussard.
Ja, ich würde sehr gerne nochmal an einem sehr interessanten Punkt des eben gehörten Vortrags andocken. Das war, glaube ich, so eine Leerstelle. Du hast das sehr, sehr ja, zugespitzt formuliert und mit Trump in Verbindung gebracht. Wenn wir jetzt an diesem Übergang zu einer neuen, weiteren Phase dieser beschleunigten Globalisierung stehen, wie wird sich dieses System mit Blick auf die Logiken der Philologie nun verändern? Ich habe so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, weil es, glaube ich, gezählt 2 bis 3 Referenzen auf die chinesische Dichtung gab in dem Vortrag, dass wir, was ja erstmal auf der Hand liegt, angesichts der neuen ökonomischen Hegemonie Chinas, dass wir eigentlich dazu übergehen müssten, sollten, diese literarische Produktion und Logiken aus dem Fernen Osten verstärkt zur Kenntnis zu nehmen. Die Frage ist, und hier schließt sich das ein bisschen an die Frage von Isabel Leitloff eben an, wie ist das institutionell überhaupt machbar? Bisher war es ja meistens so, wir waren mit den eben genannten Sprachen der globalisierten Beschleunigung, ne, das waren alles europäische Sprachen. Wenn jetzt zum ersten Mal Sprachen mit ins Spiel kommt, die eben nicht so funktionieren, und Abdul Razak Gurnah ist ja immer noch ein Beispiel dafür, dass nämlich die Weltsprache Englisch als Vehikel benutzt wird, um die, ich muss gestehen, ich habe nichts gelesen von diesem Autor. Ich weiß nicht, wie viele Outings wir hier noch finden in der Runde, aber natürlich mache ich mich jetzt auch daran. Ich unterstelle jetzt mal trotzdem, dass da natürlich vieles von afrikanischer, tansanischer Logik auch drinstecken dürfte. Aber es ist nach diesem Modell, dem herkömmlichen konventionellen Modell der hegemonialen europäischen Literatursprachen verbreitet worden. Wie gehen wir jetzt um? Was wird sich ändern an dieser neuen Phase, wenn wir jetzt, ich traue mir als Komparatist auch vieles zu, aber mit Chinesisch ist ein Punkt erreicht, wo es nicht geht. Und es ist auch nicht so, dass das Chinesische, die Sinologie hier so institutionalisiert wäre, dass das funktioniert. Es kommt ein weiteres Problem hinzu, dass das quasi quersubventioniert wird, finanziert wird vom Chinesischen.
Die Verbindung ist irgendwie weg. Die Verbindung ist gerade weg.
Sonst funktioniert noch
Wieder
alles?
beschnitten wird.
Ja, okay, jetzt ist super.
Entschuldigung, ist die Frage angekommen? Also
Ja,
allgemein,
du hattest
wie
noch
kommen
gerade
wir mit dieser
ausgeholt.
Situation?
Aber doch, die Frage ist angekommen. Also die Frage ist angekommen und ich finde sie auch super spannend. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine meiner Doktorandinnen ist eine Chilenin, deren Eltern aus Taiwan eingewandert sind und die unter anderem auf Chilenisch, Spanisch und Chinesisch aufgewachsen ist und sich jetzt um transpazifische Beziehungen kümmert. Also das heißt, in dem Fall sind es ganz wesentlich spanischsprachige Autorinnen und Autoren, die aber einen chinesischen Hintergrund haben. Und wozu man auch eine Kenntnis des Chinesischen haben muss, um diese Literatur wirklich verstehen zu können. Ich glaube allerdings, dass wir auf 2 Ebenen, vielleicht sogar auf 3 Ebenen Veränderungen einbauen können. Natürlich können wir jetzt nicht alle Chinesisch lernen. Also ich mache das zwar im Moment und seit einigen Jahren und mit großem Spaß und mit großer Freude, aber wir müssen jetzt nicht als Germanisten, Romanisten oder was auch immer, Hispanisten, Chinesisch lernen. Aber sehr wohl müssen wir uns mit der Tradition der chinesischen Philologie auseinandersetzen, um zu verstehen, wieso sie für uns wichtig sein kann. Sie ist nicht historisch für uns wichtig geworden, auch wenn es da Beziehungen gegeben haben mag, die im ausgehenden 18. Jahrhundert übrigens innerhalb der deutschsprachigen Literatur viel, viel präsenter waren als heute. Ja, das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Also da gibt es eine Vielzahl von Belegen dafür, dass in Frankreich oder auch in Deutschland eine Vielzahl von Intellektuellen sehr präzise im Bilde waren über das, was in China sich entwickelt hat historisch. Also da, aber diese unterschiedlichen Konzepte in den Philologien, die scheinen mir schon implementierbar zu sein. und Teil des Curriculums für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zumindest werden zu müssen. Und die andere Seite deiner Frage, also oder die nächste Ebene, die ist schon eine, die natürlich die transareale Dimension der Literaturen der Welt betrifft. Wir können ja mit Hilfe von Übersetzungen durchaus Zugang haben zu einer Literatur, zu literarischen Entwicklungen, die im 20. und 21. Jahrhundert stattfanden. Denn die chinesische Literatur hat sich intensiv zum Beispiel mit deutscher Philosophie, mit Nietzsche auseinandergesetzt. Es gibt eine sehr stark, im Chinesischen nennt man das verwestlichte Literaturentwicklung im Verlauf des 20. Jahrhunderts, die jetzt wieder in andere Bahnen zu laufen scheint. Das ist aber noch ungewiss. Aber auf jeden Fall ist es keine unzugängliche Literatur, für uns unzugängliche Literatur, sondern es gibt eine Vielzahl von intertextuellen Bezügen, von philosophischen Bezügen zwischen den europäischen Literaturen, unterschiedlichsten europäischen Literaturen und der chinesischen Literatur. Das wäre sozusagen die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, ja, das wäre eben halt die Ebene, die ich spannend finde, weil, also die aber nicht jetzt für eine, ich sag mal, philologische Karriere oder für eine Dimension von Tätigkeiten an der Universität wichtig wäre, sondern die zumindest für mich jetzt erstmal eine Philologie des Spaßes ist, die Auseinandersetzung mit der chinesischen Sprache. Und das bedeutet auch eine Auseinandersetzung mit Entwicklung. Also das ist die dritte Ebene und die ist sozusagen für also nicht für die Entwicklung jetzt der einzelnen Philologien im Verbund der Philologien an einer Universität gedacht, sondern das ist der Violon d'Ingres, das ist die Lust an der Freude, die eine dritte Dimension da eröffnet. Und wenn diese Lust an der Freude anhält, wird es auch bedeuten, dass von daher aus dieser Perspektivik wieder die transareale Literaturkonzeption nochmal neu weiterentwickelt wird. Also für mich ist es jedenfalls sehr spannend zu sehen, welche Reaktionen es aus China auf die Konzepte gibt. Da hat sich mittlerweile einiges getan. Und welche Dimensionen der Konzepte für chinesische Philologen, Philologinnen akzeptabel, diskutabel sind, interessant sind. Denn ich sag mal, die chinesische Tradition ist so weit von der unsrigen nicht entfernt. Sie ist aber gleichzeitig sozusagen etwas, das wir, glaube ich, nicht als eine Alterität begreifen sollten. Ich glaube nämlich, dass wir, und das ist jetzt eine weitere Dimension, Marco, das ist eine weitere, ich hoffe, du kannst mich noch hören, weitere Dimension, die mit dem im Vortrag Gesagten in Verbindung steht, aber nochmal ein ganz anderes Feld aufmacht. Ich glaube auch, dass wir am Ende sind, längst am Ende sind, der Alteritätsdebatten. Also ich sag mal, die französische Literatur, die Alterität ist für die deutsche Literatur. So wie die deutsche Kultur, die Alterität ist für die italienische und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass diese Alterität, die letztlich immer wieder auf Identität zurückgreift und Identität ein Begriff, der eine unheilvolle politische Dimension auch mit beinhaltet, die mich vor 20 Jahren schon gestört hat, die geht über in nicht nur philologische Konstrukte, sondern in Dimensionen des Weiteren und der Erweiterung. Also epistemologisch gesehen, sehe ich zum Teil und erhoffe sehr stark, eine Veränderung von Alteritätsdiskursen hin zu Erweiterungsdiskursen. Erweiterung im Sinne von inkludierenden Elementen, in denen diese anderen Logiken eingebaut werden in Anführungszeichen das eigene. Also bei Christeva in Étranger à nous-mêmes kommt es so ein ganz klein wenig, ja, das ist noch sehr stark im Alteritätsdiskurs, natürlich auch psychoanalytisch fundiert bei Christeva, im Alteritätsdiskurs ruhende, stehende Überlegungen, aber doch das eigene, und das ist natürlich auch psychoanalytisch, erscheint dann als etwas, in dem das Fremde eine ganz zentrale Rolle spielt. So wie das Es im Ich eine Präsenz hat, die natürlich etwas Fremdes ist und doch eigen ist. Ja? So, und diese Erweiterung, die scheint mir zentral zu sein, um neue, auch Philosophien zu entwickeln, aber in den Literaturen, da scheint mir diese Dimension schon implementiert zu sein. Es gibt eine Vielzahl von Entwicklungen in den Literaturen, in denen bei Weitem kein Alteritätsdiskurs mehr herrscht, sondern ein ständiges Erweitern, ein ständiges Weiten und Erweitern der eigenen Bereiche des Logischen und der Nichtunterscheidung zwischen Eigen und Fremd. Also das führt uns jetzt auf eine andere Ebene, aber das wäre eine Dimension, die eigentlich mit der Polylogik, mit der Viellogik zu tun hat, ganz wesentlich zu tun
Vielen herzlichen Dank.
Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ich möchte natürlich auch die Diskussion nicht abbrechen. Also wenn es auch weitergeht, vielleicht haben wir noch ein paar Minuten. Frau Wiegmann hat sich auf jeden Fall gemeldet.
Ja, danke schön. Das Letzte, was Sie gesagt haben mit dem Inkludieren, damit habe ich ein bisschen ein Problem. Ich finde auch, dass sich die Philologien erweitern müssen, dass sie den Horizont erweitern müssen und sich nicht als ausschließlich begreifen können. Aber ich denke, dass dieses Inkludieren, das hat auch so einen Aspekt, dass man in der Lage ist, das alles zu verstehen. Aber ich denke, jede Philologie, jede Sprache hat ihre eigenen Logiken, die ganz komplex sind und die man vielleicht nicht aus einer germanistischen oder aus einer romanistischen Perspektive kommt, sich vollständig aneignen kann. Ich denke, da kommt man an Grenzen und ich denke, dass das vielleicht der erste Schritt sein müsste, überhaupt den eigenen Anspruch zu relativieren, also zu sagen, unsere Poetiken, das, was wir als Tradition haben, unsere Wertigkeiten, unsere Epistemologien, die müssen wir erstmal relativieren. Es gibt anderes und das gucken wir uns jetzt mal an und gucken, in welches Verhältnis wir uns dazu setzen. Aber dieses Inkludieren und Einbegreifen, das hat sowas, das finde ich ein bisschen, also das hat für mich eine problematische Komponente. Das wollte ich nur kurz anmerken.
Ja, danke für die Anmerkung. Also ich denke, ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, dass ich das jetzt als einen Entwurf für die künftigen Zukunftsphilologien sozusagen sehe. Und selbstverständlich, wenn Sie als Wissenschaftlerin oder und als Wissenschaftler über ein bestimmtes Problem arbeiten, dann müssen Sie erstmal an einem sehr konkret an den unterschiedlichen Sprachen oder an unterschiedlichen Literaturen arbeiten oder an einem literarischen Phänomen und so weiter. Liegt in der Natur der Sache und Sie kennen ja wahrscheinlich dieses Bild von der zunehmenden Konzentration in der philologischen Flasche, die dann sich verengt mit der Dissertation und wohl auch noch mit der Habilitation und dann wieder öffnet. Also dem möchte ich überhaupt nicht widersprechen, sondern es ist natürlich entscheidend, dass wir da hochausgebildete Leute haben, die spezifische Phänomene entwickeln können und diese spezifischen Phänomene analysieren können. Aber das führt uns oder es enthebt uns nicht der Pflicht, unser eigenes Tun in einen generellen Kontext zu stellen. Und dieser generelle Kontext, der sollte keiner sein, der zum Beispiel die ostasiatischen Literaturen als das andere Europas sieht, als die absolute Alterität, zu der es keine Beziehungen gibt. Ja? Das würde, glaube ich, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich immer wieder vergewissert, wie die einzelne Arbeit in einem Gesamtkontext sich darstellt. Erich Auerbach hat dazu gesagt, dass diejenigen, die nur über provenzalische Dichtung arbeiten, ausschließlich über provenzalische Dichtung arbeiten, auch keine Provenzalisten sind, weil sie sozusagen das nicht mit anderen Philologien oder philologischen Tätigkeiten in Verbindung setzen können. Und ich glaube, da ist viel dran an dieser Überlegung, dass man eben halt, wenn man sich sehr stark spezialisiert, nicht auf diese reine Spezialisierung begeben darf, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum, ohne dann selbst das eigene Fachgebiet nicht mehr richtig einschätzen zu können. Das ist das, was dann auch bisweilen in einzelnen Ländern mit den Fachphilologien passiert. Ich finde zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, die germanistischen Philologien in Lateinamerika zum Teil sehr, sehr spannend, auch mit Blick auf eine veränderte Blickrichtung auf die Germanistik in Deutschland. Also insofern lerne ich immer sehr viel, wenn ich germanistische Beiträge aus Lateinamerika etwa mir anschaue. So meine ich das. Also nicht, dass Sie als, ich weiß nicht, welche Disziplinen Sie jetzt haben, aber dass Sie aufhören, sozusagen ganz präzise an Ihrem Objekt analytisch zu arbeiten, sondern dass es immer auch eine Dimension geben muss, in der sozusagen diese Weitung passiert, nicht diese Alterität passiert. Also in der ich als Provenzalist an Vers und an Metrik und Rhythmik von Bernard de Ventadorn beispielsweise arbeite und da richtig feste arbeite, aber trotzdem den Blick nicht verliere auf nicht die Alterität der, sagen wir mal, germanischen Lyrik der Zeit, sondern auf eine Bezüglichkeit, die keine Alterität beinhaltet, sondern eine Weitung ist, eine Weitung des Blicks. Und das scheint mir als, auch im Übrigen auch aus ethischen Gründen, eine ganz zentrale Forderung zu sein oder ein ganz zentraler Inhalt zu sein, wie wir heute mit philologischen Problemen umgehen sollten.
Ich glaube, die Zeit ist leider fast um. Also es sei denn, dass es eine dringende Frage gibt, würde ich vielleicht die Runde erstmal abschließen. Und nochmal herzlichen vielen Dank, Herr Professor Ette, für diesen spannenden Vortrag und dass Sie dabei waren. Wir hoffen, wir werden auch andere Gelegenheiten haben, damit Sie auch wieder, vielleicht auch mal auch in Präsenz hier in Flensburg sein werden. Und ich kann vielleicht noch auf den nächsten Termin erinnern, am 28. Oktober. Das wird auch online sein mit dem Vortrag von Professor Dr. Patrice Ganang aus der Stony Brook University in den USA. Mit dem Vortrag The Alphabet and Silent Communication During Civil Wars in Cameroon. Also, alle, die mit dabei sein wollen, also sind herzlich eingeladen und wir freuen uns schon drauf.
Ja, herzliche Grüße aus Potsdam und ja, viel Spaß und guten Start ins Wintersemester.
Dankeschön. Ebenso. Grüße zurück nach Potsdam. Bis bald.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.